Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Willkommen beim Crossover der Serienjunkies und Streamgestöber. Endlich ist es soweit. Ich darf alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Serienjunkies Podcasts und alle Streamstöberer und Streamstöberinnen da draußen zu unserer Spezialfolge begrüßen, über die ich mich persönlich sehr freue. Wir haben dafür für euch ein großes Crossover geplant und zwar habe ich jetzt hier am Ohr meine Kollegin von Serienjunkies. Hallo Hanna.
Moin moin.
Die angenehmste Podcast-Stimme, die ich kenne zumindest. Sehr schön, mit dir einen Podcast aufzunehmen, Hanna.
Oh, wie lieb, danke. Was für ein Intro. Wir können gleich aufhören.
Das Highlight war schon, ja. Und tschüss. Und ich begrüße meine Mui-Pilot-Kollegin Jenny, die mit mir hier jede Woche durch die Streams stöbert. Hallo, Jenny.
Hallo, Andrea. Hallo, Hanna.
Moin moin.
Ich bin Andrea von MoviePilot und wir drei reden heute über den Serienkonsum und Streaming in Zeiten von Corona, über euren, über unseren und wir geben euch natürlich Tipps für alle Streamgestöber, Hörerinnen und Hörer. Ist das auch so ein kleines Update zu unserer Folge von vor zwei Wochen, wo wir schon einmal über Streaming-Tipps zur Ablenkung und für gute Laune geredet haben und wir haben jetzt zwei, drei Wochen später natürlich noch viel mehr Tipps für euch da draußen. Hanna, erzähl mal, wie geht's dir denn im Homeoffice so?
Boah, also ich fand das ja schon ganz witzig gerade, als wir, sag ich mal, das Vorgespräch hatten, mit was für Problemen wir im Haushalt zu kämpfen hatten. Sei es laute Nachbarn, sei es eine Baustelle vor der Tür, sei es auch Unfälle im Haushalt mittlerweile, die ja irgendwie wir angesammelt haben. Also ich finde, das sind jetzt so ganz neue, in Anführungsstrichen, Probleme. Auch diese Woche hatten wir mal einen ganzen Abend lang kein Internet. Finde ich auch krass. Also die Problematik ist ja auch immer so ein Faktor, der dazukommt und auch sehr viel, sag ich mal, Stress aufbaut irgendwie. Und das fand ich ganz interessant, dass das so ganz neue, sag ich mal, neben natürlich den Corona-Sorgen und Ängsten, die man sowieso schon hat, aber die jetzt so langsam auch entstehen, finde ich. Also so Haushaltsprobleme, würde ich sie fast mal nennen. Aber ansonsten muss ich gestehen, dass es mir jetzt doch sehr viel besser geht im Vergleich zu den ersten Corona-Wochen. Also wenn ihr sagt, vor zwei Wochen habt ihr schon mal drüber gesprochen, mein Sehverhalten hat sich auch ganz extrem geändert seitdem. Ich weiß nicht. Bin gespannt, wie ihr dazu steht.
Ist eigentlich das Regal wieder an der Wand, das runtergekracht ist bei unserem Vorgespräch?
Oh Gott, also ich weiß ja gar nicht, ob ich das ganz kurz mal erwähnen soll. Also ja, das ein neu angebrachtes Regal, ich weiß nicht, möchte ich betonen, ist auf einen Glastisch gefallen, während wir drei gesprochen haben. Ihr habt ja super, es war ja eure Idee mit dieser Kooperation des Podcasts und ich fand das total bezaubernd und süß. Und auf einmal war ich, glaube ich, weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch gehört habt. Aber es war auf jeden Fall eine riesen Geschepper, denn dieser Glastisch, der aus zwei Glasplatten bestand, die komplette untere Glasplatte ist explodiert, wie ich es nenne. Also ich habe wirklich in meinem Leben noch nie eine Glasexplosion gesehen. Und auch witzigerweise, ich kann von diversen noch übrig gebliebenen Glassplittern über Ostern erzählen, in die ich getreten bin. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber nein, das Regal steht nicht, das Regal hängt nicht und der Tisch steht auch nicht, weil die eine Platte ist ja noch heil, weil das eine Bein leider kaputt gegangen ist. Aber es gibt einen neuen Tisch. Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber es war eine wilde Geschichte auf jeden Fall.
Ich muss mir gerade den Mund sehr fest zuhalten, um nicht so laut ins Mikro zu lachen. Das ist wirklich Slapstick Deluxe, was du hier ablieferst.
Ja, vor allem auch ganz ehrlich, ich bin jetzt eine Meisterin in Glassplitter aus Füßen ziehen. Sorry, das ist aber keine Bilder. Nein, keine Bilder.
Ja, das sind auf jeden Fall brauchbare Skills, die du dir da antrainierst. Jenny, ist bei dir auch irgendwas explodiert im Zimmer?
Also bisher habe ich noch nicht solche Stirb-Langsam-Szenen zu Hause. Ich sag nur, schieß die Fenster, aus das klassische große Zitat aus diesem Film, aus der Originalversion. Nein, ich durfte ja noch nicht wie Bruce Willis daheim sitzen und mir Glassplitter aus den Füßen ziehen. Respekt dafür. So viele Opfer habe ich noch nicht für den Podcast gebracht, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich viel von Haus des Geldes schauen musst für eine Podcast-Folge. Das ist auch ein Opfer in gewisser Weise. Aber aber nee, also mir geht's eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Am Anfang war es wirklich einfach komisch und ungewohnt und so, aber wenn man dann auch erstmal mit diesem ganzen Call-Programm klarkommt und auch immer Kontakt hat zu den Kollegen und auch so ein bisschen sich langsam wieder beim Sehverhalten auf irgendwas fokussieren kann. Am Anfang war ich auch ständig am Handy und hat geguckt, wie ändern sich irgendwie die Ausgangsregelungen, die es hier so gibt in Berlin, wo ja das Mobilpilot-Büro ist. Und mittlerweile kann ich mich auch wieder auf Dinge fokussieren und da, ja, die Gewöhnung ist auch sehr, sehr angenehm gerade, muss ich sagen. Abgesehen von den Bauarbeitern, die jetzt anfangen, genau in der Zeit über mir das Stockwerk zu renovieren. Das war nicht so gutes Timing, muss ich sagen.
Ja, falls ihr zwischenzeitlich ein bisschen Musik auch hört, die von der ihr denkt, die jetzt nicht absichtlich hier reingehört, das sind dann meine Nachbarn. Also wir haben auch alle ein bisschen was von unseren Nachbarn mit im Podcast. Ist doch auch schön.
Aber Andrea, wie war es denn bei dir? Also ist es bei dir gewesen jetzt in den letzten 2 Wochen? Auch irgendwelche Unfälle oder ganz safe zu Hause?
Ich überlege gerade, hatte ich Unfälle? Na, ich falle mindestens einmal am Tag über das LAN-Kabel, aber ich habe es mittlerweile schon raus, meinen Körper dann im rechten Moment wieder abzufangen und ich habe mir noch nichts gebrochen dabei. Es ist alles gut soweit. Ansonsten habe ich mich eigentlich, muss ich sagen, von Tag 1 schon fast gewöhnt an das viele Homeoffice und hatte mich da auch nie zu beklagen. Ich bin ja sowieso jemand, der meistens lieber drin sitzt, als draußen aktiv ist. Insofern stört mich das auch gar nicht, dass der Arbeitsweg wegfällt. Und ich finde, ich kriege auch über diese ganzen Calls im Homeoffice viel mehr von meinen Kollegen mit als vorher, was ein bisschen paradox ist. Aber das finde ich eigentlich irgendwie ganz schön. Hanna, willst du vielleicht einmal kurz für unsere Streamgestöber-Hörer sagen, warum sie denn auch mal beim Serienjunkies-Podcast einschalten sollten?
Oh ja, gerne. Genau, also Serienjunkies.de-Podcast, wir produzieren Podcasts seit, ich glaube 2013. Wir haben dann, glaube ich, angefangen so ein bisschen, das war eigentlich der Grund auch, warum wir angefangen haben mit Game of Thrones. Ich glaube Staffel 3 war das damals oder 4, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, ich glaube 3. Und es war auch wirklich anfangs, wir wussten überhaupt nicht, was wir da eigentlich machen. Also, ne, das war wirklich noch so ein bisschen ins Blaue oder Schwarze hinein. Ich weiß noch, in unserem alten Büro hatten wir dann so eine alte Extra-Toilette, die wir dann so umgebaut haben zum Podcast-Studio. Und dann saß auch immer einer so auf dem Klodeckel. Das war ein bisschen wild und auch ziemlich dunkel da drin, weil irgendwie die Lampe nicht funktionierte und so. Das war wirklich, wirklich abenteuerlich. Aber dann haben wir auch gemerkt, dass gerade so Game of Thrones sehr gut funktionierte und dass wir da auf jeden Fall mehr machen müssen. Und mittlerweile haben wir dann ja auch wirklich, also Episoden begleitend, ich weiß nicht, Game of Thrones gemacht, damals auch Westworld, Breaking Bad, glaube ich, die letzte Staffel. Und wir machen so ein bisschen so einen Mix aus, sage ich mal, Episoden begleitend, wie wir sie jetzt auch zuletzt zu Walking Dead gemacht haben. Plus aber auch so Highlight-Serien oder speziell auch Serien, die vielleicht eine Staffel, also ein Serienfinale haben. Und wir haben auch angefangen, seit 2-3 Jahren so ein paar Business-Themen mit reinzunehmen. Also wer wirklich jetzt so ganz extrem in die Serienindustrie gehen möchte, speziell die deutsche, aber auch die internationale, da machen wir auch so Interviews mit teilweise CEOs von irgendwie Starzplay hatten wir zuletzt, aber auch, ich weiß nicht, Lizenzeinkäufe und auch deutsche Sachen. Also ich weiß nicht, die Chefin zum Beispiel von Joyn hatten wir auch letztes Jahr oder den Amazon Prime Video Geschäftsführer. Also das haben wir versucht, so ein bisschen so einen Mix zu machen, wo es halt sehr spitz, sage ich mal, wirklich in Serien und Serienbranche geht. Und es ist ein wechselndes Team. Ich glaube, bei euch ist es auch ein wechselndes Team, ne? Also dass ihr auch immer verschiedene Redakteure und Redakteurinnen einladet, die irgendwie gerade die Serie gesehen haben oder auch darüber sprechen wollen.
Genau. Also Jenny und ich sind so gut wie immer dabei und wir laden dann immer den Spezialisten des jeweiligen Themas noch mit in den Podcast ein. Ganz oft haben wir Max und Esther hier, weil wir auch viel über Horror, Sci-Fi, Fantasy-Themen reden. Streamgestöber gibt's seit Ende letzten Jahres erst. Seit Oktober 2019 reden wir jeden Mittwoch über die besten Filme und Serien, die es da so zu streamen gibt bei den, keine Ahnung, 200 bis 300 Streamingdiensten, die ja mittlerweile jeder abonniert hat, die da draußen rum vor sich hin streamen. Jeden Mittwoch gibt es eine lange Folge von uns und zusätzlich haben wir noch 1 bis 2 kurze Folgen. Meistens kommt da eine am Samstag, wo wir über einen Kurzcheck machen über weitere Serien und Filme, über die wir auch reden möchten, aber in der langen Folge keine Zeit mehr hatten, drüber zu reden. Hanna, du weißt ja sicher, wie das ist. Es gibt immer einfach viel zu viel zu besprechen als Serien- und Filme-Fan. Und wir versuchen bei Streamgestöber auch die Community ganz doll einzubinden. Beim Mui-Pilot hat die Community ohnehin eine sehr lange Tradition und wir fordern die Leute immer auf, uns Sprachnachrichten zu schicken und auch Fragen zu stellen, die wir dann mit in den Podcast nehmen können. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Genau, das ist Streamgestöber. Lange Folge gibt's da jeden Mittwoch. Ihr redet auch manchmal über Filme, oder, Hanna?
Genau. Wir reden manchmal auch über Filme, haben da natürlich nicht ganz so viel Einblick wie ihr. Aber ich glaube, wir haben früher es mehr gemacht. Mittlerweile haben wir uns eigentlich so ein bisschen darauf beschränkt, so die, sag ich mal, doch Blockbuster mehr zu besprechen. Aber relativ selten. Aber ja, ich glaube, speziell Adam und ich haben, sag ich mal, in den letzten Monaten auch ein paar Filme besprochen, weil wir auch gerne sozusagen in PVs gegangen sind, ne? Und ich meine, das ist ja auch was euch wahrscheinlich momentan auch sehr fehlt, oder? Also ich fand, da merkte man so diese Corona-Krise. Ich fand es sowieso ein bisschen merkwürdig, dass ein paar PVs noch liefen, so in der Zeit, wo man eigentlich nicht mehr im Kino sein wollte, so ungefähr. Aber da sind natürlich Adam und ich, sage ich mal, sehr, sehr hinterher, weil wir einfach auch so gerne dahin gehen und die Filme auch so gerne gucken und auch so ein paar, so ein kleiner Film-Junkies auch sind.
Ja, ich glaube, also PVs fehlen mir auf jeden Fall, aber die fehlen mir schon seit ein paar Jahren, weil ich fast überhaupt keine Zeit mehr habe, in PVs zu gehen. Aber generell natürlich fehlt mir Kino total. Ich streame mehr, als dass ich ins Kino gehe, aber ich brauche halt auch den Ausgleich der großen Leinwand. Jenny, dir fehlen ja wahrscheinlich jetzt gerade in Bezug auf Cannes die Filmfestivals auch sicher, oder?
Ja, also ich kann gar nicht drüber reden.
Oh nein, oh, in die Wunde.
Also getriggert. Ich muss meinen Geburtstag zum ersten Mal seit Jahren wieder in Deutschland verbringen. Das wird so deprimierend. Oh. Nicht an der Riviera irgendwo in einem dunklen Zimmer sitzen und irgendeinen Text in die Tastatur hacken innerhalb von einer Stunde. Das werde ich sowas von vermissen.
Oh.
Ich sag nur, letztes Jahr kann das Game of Thrones Finale und hier Once Upon a Time in Hollywood mehr oder weniger am selben Tag. Das war schon was Besonderes. Das ist dieses Jahr natürlich ein Problem, weil Cannes wahrscheinlich, also auf jeden Fall nicht im Mai oder im Sommer stattfindet. Sie schieben das alles noch vor sich her, diese Filmfestspiele, während andere Festivals schon klar gesagt haben, dieses Jahr wird's nichts. Ist das bei Cannes alles noch ein bisschen komplizierter, weil da auch ein riesiger Schwanz an Industrie einfach dran hängt. Das muss man ja immer dazu sagen. Das ist enorm wichtig für das Weltkino außerhalb so von Hollywood-Studios, was dann kann jedes Jahr passiert. Und jetzt sitzt man natürlich hier zu Hause von außen, guckt man zu, die Akkreditierung wurde schon bestätigt und weiß, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr.
Tut mir leid, dass ich Salz in die Wunden gestreut habe, Jenny.
Ja, aber ich habe am Wochenende 12 Nicole Kidman-Filme gesehen und das ist im Grunde mein Kann gewesen.
Besser als Kann jemals sein könnte, oder?
Auf jeden Fall.
Wow.
Dann lasst uns doch, oh ja, einen Satz wollte ich unbedingt sagen, weil bei Streamgestöber sage ich immer auf in Streamgestöber, weil das immer unsere erste Kategorie ist. Und heute darf ich sagen, auf in Streamgestöber mit den Serien-Junkies. Jetzt habe ich alles Wichtige für mich abgehakt. Hanna, meine Frage zum Serienkonsum geht gleich erstmal an dich. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen damit angefangen. Was hat sich denn bei dir so verändert bei deinem Serienkonsum jetzt zu den letzten Wochen über, seit es mit der Corona-Krise losging, seit du im Homeoffice bist?
Genau, also ich hatte das auch so ein bisschen mal angesprochen in den letzten Podcasts, die wir jetzt bei Serienjunkies produziert haben, so ein bisschen vorweg bei Walking Dead. Das passte nicht so ganz, aber ich dachte, jeder war ja auch irgendwie so ein bisschen verwirrt und ihr habt es ja anfangs auch schon gesagt. Ich fand ja auch Podcasts eine ganz schöne Ablenkung, ne? Man war so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits guckte man irgendwie permanent News und alle halbe Stunde änderte sich irgendwas, aber man wollte ja irgendwie auch mal nicht daran denken, ne? Und an irgendwie was anderes denken oder ähnliches. Und Adam und ich hatten damals komischerweise entdeckt, dass wir so ganz speziell wieder zurückgehen auf Serien, die einen so ganz doll glücklich machen. Und das war in meinem Fall ganz viele Serien, die ich irgendwie, Kind ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so als Teenager oder als junge Frau, sag ich mal, gesehen habe vor ein paar Jahren, wo ich einfach genau wusste, ich kenne sie, ich mache sie an und bin irgendwie wieder glücklich und erinnere mich zurück in eine Zeit, wo irgendwie alles noch gut war, so ungefähr. Das klingt jetzt ein bisschen krasser, als es vielleicht ist, aber das merkte ich, war ganz wichtig für mich. Und die Sachen, die ich eigentlich so auf der Liste hatte, die ich gucken müsste, ne? Wir haben ja auch immer, finde ich, sehr viel auf der Liste, die man eigentlich so gucken müsste oder muss, ne? Das ist so ein bisschen, ja, klar, ich meine, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem, wenn du dann irgendwie, ich meine, du hast jetzt, was war das, 12 Nicole Kidman-Filme gesehen? Ich hoffe, die meisten davon wolltest du sehen, weil sie ja auch in sehr vielen guten Filmen drin war. Aber ich meine, ihr kennt das ja selber, ne? Da habt ihr dann wirklich so ein paar Sachen auf der Liste, wo ihr einfach so überhaupt keinen Bock zu hattet. Ihr wisst aber irgendwie, muss das rein. Und da dachte ich auch so, nö, mache ich jetzt einfach nicht. Und das kannte ich gar nicht von mir. Also, dass ich dann wirklich einfach sagte, nö, ich schaue jetzt einfach nur das, was ich jetzt brauche in diesem Moment, was mich glücklich macht. Und nicht das, was ich eigentlich potenziell müsste. Und das hat sich dann, sage ich mal, jetzt so in den letzten 2 Wochen oder 10 Tagen geändert, was einerseits natürlich auch krass ist, dass man dann halt auch so viel schaut, was man vielleicht nicht schauen möchte, aber dass man zumindest, sage ich mal, auch wieder so in so einen Trott kommt, dass man guckt, was da draußen ist. Und ich sehe das eher positiv, dass es mir jetzt also, sage ich mal, seelisch nicht so schlecht geht, dass ich nur noch happy Sachen gucken muss, sondern auch, sage ich mal, wieder in ernstere Gefilde, in mehr Drama und Ähnliches gehe. Ich würde aber nie in Horror gehen, sorry, da bin ich immer raus, auch in Normal Times, und ich glaube, es wäre eine Folter für mich, momentan Horror sehen zu müssen, das würde ich nicht ertragen. Aber so hat sich, sage ich mal, mein Verhalten verändert, und ich finde es eigentlich ganz schön, also dass man wieder so ein bisschen, dass man nicht nur Nostalgie braucht, um sich gut zu fühlen, sondern auch wieder, sage ich mal, ein bisschen in normale Gefilde kommt.
Ja, ich gucke ja extrem viel Horror gerade. Ich weiß auch gar nicht, warum und wo das herkommt, ehrlich gesagt. Also ich gucke immer gerne Horror, dann aber auch Horrorfilme und keine Horrorserien, interessanterweise. Das kann ich auch gar nicht so begründen. Aber Jenny, wie ist das denn bei dir? Hast du die Nicole Kidman-Filme freiwillig geguckt oder waren die wieder für einen anderen Podcast?
Die waren freiwillig, aber den Podcast mache ich freiwillig, für den ich den geschaut habe. Das ist mein privater Podcast, den ich auch schon seit einer Weile habe. Also bei mir war es am Anfang so, das, was ich als erstes so von, sage ich mal, oder um ungefähr 10% gesteigert habe, waren wirklich Podcasts selbst hören. Also ich habe in der Zeit das Glück gehabt, dass 2 meiner aktuellen Lieblingspodcasts gestartet sind oder gerade noch liefen von so neuen Podcasts. Und zwar ist das einerseits Dead Eyes, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Conor Radcliffe, wo das ist so ein Schauspieler, der darüber spricht, warum er bei Band of Brothers vor Jahren aus einer Nebenrolle von Tom Hanks gefeuert wurde, weil er tote Augen hat, also Dead Eyes. Und das ist so ein toller Podcast über die inneren Arbeiten, so dass die Persönlichkeit von einem Schauspieler und die Probleme und natürlich auch irgendwie über Tom Hanks, der ja einfach ein ganz toller Mensch so vom Image ist und der auch in dem Podcast gut wegkommt, dass das eine, was ich entdeckt habe, wo ich dann einfach, habe ich angemacht und habe meine ganze Wohnung aufgeräumt und hatte auch gar keine Lust, mich irgendwie auf irgendwas zu konzentrieren. Ich wollte nur irgendwas Produktives machen und da sind Podcasts natürlich dann ideal. Da muss ich nichts irgendwie anschauen, kann aus dem Raum gehen, kann für die Woche vorkochen, wo ich Homeoffice habe und so, wie das eben so ist. Und der andere Podcast, den ich unbedingt empfehlen möchte, einfach weil er unglaublich lustig ist, das ist Newcomers Star Wars mit Nicole Byer und Lauren Lapkus, wo die beiden Comedians zum ersten Mal Star Wars schauen. Und das ist so herrlich, ist beides auf Englisch, wie die mit den Begriffen umgehen und wie die von den alten Star Wars Filmen aus den 70ern, ja, die sie noch langweilig finden, weil sie das gar nicht so gewohnt sind, wie die erzählt werden, zu den neuen kommen. Und langsam merkt man so, oh, vielleicht wären die sogar Fans und so. Und einmal sagt Nicole Byer irgendwie, nennt ein Tier aus, ich glaube, Imperium schlägt zurück, ein Croissant-Horse, also ein Croissant-Pferd. Und da habe ich so laut gelacht, da mache ich meine Wohnung gleich doppelt und dreifach sauber, muss ich sagen. Also das habe ich am Anfang super verstärkt und habe viel auch in Serien einfach Comfort-Food zu mir genommen. Also sowas wie Downton Abbey, also bis zur spanischen Krippe, das habe ich dann eher übersprungen. Und ich weiß nicht, so Whodunits, Agatha Christie, was so alles bei Amazon, was man sonst gar nicht wahrnehmen würde. Also das hat mir in den ersten Wochen auf jeden Fall auch geholfen, nachdem ich dann auch keine Lust mehr hatte, zum 7. Mal Contagion zu schauen oder so.
Oh Gott.
Auch weil Andrea immer noch meine Blu-ray
hat. Ich wollte gerade sagen, konntest du auch gar nicht, weil ich eine Blu-ray habe, weil ich jetzt Contagion gucke die ganze Zeit.
Genau. Ihr könnt das momentan echt gucken? Das ist jetzt ein Joke.
Nee. Also ich habe hab Contagion im Januar geschaut, als es in China losging. Weil Contagion ja auf Erfahrungen aus der SARS-Epidemie besteht. Basiert, und dann habe ich es nochmal im März oder so geschaut, als ich zum letzten Mal bei meiner bisher letzten Mal bei meiner Familie in Thüringen war. Und frag mich nicht warum, aber es ist einer meiner Lieblingsfilme, leider. Da kann man sich den immer wieder schauen.
Ist auch einer meiner Lieblingsfilme, einfach weil fast jeder Film von Steven Soderbergh einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich habe den dann, ich glaube, Jenny, du hast mir Anfang März die Blu-ray gegeben. Da habe ich dann geguckt, da war das aber auch noch nicht so krass angekommen in Europa beziehungsweise in Deutschland. Jetzt könnte ich das nicht nochmal gucken. Also auch andere Filme wie Outbreak, auch wenn sie nicht ganz so realistisch sind wie Contagion, möchte ich mir gerade auch nicht angucken. Aber ich meinte ja vorher schon, ich gucke gerade ganz viel Horror. Ich gucke zwar immer viel Horror, aber nicht so arg viel wie jetzt gerade, habe ich das Gefühl. Und ich kann mir das irgendwie nur so zusammenreimen, dass ich nach Sachen suche, die noch schlimmer sind als das, was gerade vor meiner Haustüre passiert quasi. Also Sachen, die so absurd sind, wie jetzt zum Beispiel ein Scary Stories to Tell in the Dark, wo sich halt ein Typ in eine Vogelscheuche verwandelt. Das ist halt dann auf dem Level absurd und schlimm inszeniert, dass mich das so weit wegbringt von der Realität, aber halt auf eine andere Weise wie zum Beispiel Cartoons. Das ist das andere, was ich gerade sehr stark gucke. Also ich gucke quasi jeden Tag Horror und Cartoons.
Vielleicht guckst du das eine, um das andere wieder zu neutralisieren, weißt du?
Genau, ich switch ständig zwischen FSK 0 und FSK 18 hin und her. Dazwischen ist nicht. Hanna, welche Sachen hast du denn jetzt die letzten ein, zwei Wochen geguckt, seit du dich so ein bisschen eingegroovt hast wieder?
Genau, ich habe relativ, es gibt ja doch noch so ein paar Serienstarts momentan und da ist auch eine Serie gestartet, die ich abgöttisch liebe und auch schon seit vielen, vielen Jahren abgöttisch liebe, beziehungsweise die Originalserie, das Spin-off ist wieder gestartet und zwar The Good Fight. Ich weiß nicht, ob ihr jemals The Good Wife oder The Good Fight gesehen habt. Habt ihr?
Ich habe
Teile davon, ja.
Ja, also ich habe Good Wife gar nicht gesehen, aber ich habe Good Fight Staffel 1 bis 3 gesehen und ich liebe es auch abgöttisch. Also ich bin total gespannt, was du jetzt gleich erzählen wirst.
Genau, ich würde natürlich nicht spoilern, du hattest es schon erwähnt, genau, Good Fight ist eigentlich das also Spin-off von The Good Wife. Von Good Wife gab es ja ne 7 Staffeln und auch noch Network damals, CBS, also genau. Ich glaube 22 bis 24 Folgen pro Staffel, ne, so wie früher üblich und heute eigentlich nicht mehr so üblich, zumindest nicht im Streaming oder Pay-TV, im Streaming und Pay-TV extrem nicht mehr üblich. Oder gar nicht, never üblich. Und jetzt natürlich The Good Fight, Staffeln 1 bis 3 sind auch alle bei Prime, ne, soweit ich weiß. Und die vierte ist gerade in USA gestartet, auf CBS All Access. Und ich will gar nicht spoilern, weil die dritte mit einem ziemlich großen Cliffhanger ja auch endete.
Oh ja.
Aber es war wie nach Hause kommen. Weißt du, wenn man so eine schöne Serie, die man so liebt, einfach wiederkommt und man wieder so neue Gedankengänge spürt. Also für mich, ich fand Good Fight immer wahnsinnig toll, weil ich die Frauen alle liebe, die da irgendwie mitspielen. Und weil es halt so einen sehr aktuellen Bezug hat. Also vor allem aktuell, was US-Politik und gesellschaftliche Themen angeht. Und da, finde ich, haben sie in der 401 eine Meisterleistung abgeliefert. Manche mochten es nicht so, wurde auch ein bisschen stark, sag ich mal, diskutierend. Ich gehöre aber zu der Seite, die es toll fand. Und ich muss gestehen, hat vielleicht nicht alles 100% funktioniert, aber ich bin einfach so dankbar, wenn solche Serienfolgen einen wieder zum Nachdenken bringen und zum Diskutieren bringen. Und da war Good Fight absolut das Highlight. Und ich kann es also jedem nochmal empfehlen. Ihr braucht die Originalserie auch nicht zu schauen, würde ich einfach explizit sagen.
Ja, genau.
Guckt.
Finde ich auch.
Geht in Good Fight rein. Es ist charming, es ist sexy, es ist ist irgendwie alles mit bei, was man braucht, meiner Meinung nach.
Ich fand das auch total faszinierend, wie unglaublich aktuell die Folgen produziert wurden von Good Fight, weil die teilweise Sachen aufgreifen, die gefühlt ein paar Tage vorher aktuell waren oder zumindest ein paar Wochen vorher aktuell waren. Und es ist bei uns ja leider nicht ganz so groß wahrscheinlich, weil es wirklich so sehr auf die US-Politik spezialisiert. Aber ich kann auch allen, die mit der US-Politik gar nicht so viel am Hut haben, diese Serie empfehlen, weil die Darstellerinnen, also das Charisma, was sich da vereint, ist absolut umwerfend. Das hat mich richtig umgehauen.
Genau, ich glaube, in USA waren damals die Vorlaufzeiten pro Folge, ich glaube, 3 bis 4 Wochen, ne, was Robert und Michelle King da die Showrunner geschrieben haben. Und deswegen war es, fand ich, fast erschreckend, ne, bis die News, sage ich mal, zu uns rübergetröpfelt ist damals, dass du wirklich dachtest, die haben gestern ist es passiert und dann haben sie die Folge gleich geschrieben und produziert. Genau, also jetzt ist es halt ein bisschen verzögert wegen Deutschland, startet aber auch demnächst. Ich habe das Datum jetzt gar nicht im Kopf, könnte ich gleich nochmal nachreichen. Ich meine Juno auf Fox, auch die 4. Staffel. Und wie gesagt, also Leute, die da irgendwie nochmal Interesse haben, in eine sehr interessante, thematisch interessante Geschichte mit tollen Charakteren zu gehen. Eigentlich eine Anwaltsserie, aber so viel mehr als das. Schaut The Good Fight, wirklich. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich drüber nachdenke.
Ich habe auch richtig Lust bekommen, dann sofort loszulegen mit der 4. Staffel. Richtig großartig. Jenny Goodfight, hast du schon mal drüber nachgedacht, die nachzuholen? Oder hast du aus einem Grund dann irgendwann abgebrochen?
Also The Good Wife hatte ich damals bei ProSieben, glaube die 1. Staffel geschaut. Und das hat mir schon gefallen. Ich bin aber auch ein Fan von Juliana Margulies. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen hat.
Wir wissen alle, wen du meinst.
Aus Emergency Room-Zeiten natürlich noch. Und das war ja eher, ja, das war nicht ganz so nah an der Tagespolitik. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, auch weil ich sowieso Anwaltsserien und so immer mochte. Bei The Good Fight hatte ich dann irgendwas dann das Problem, dass es mir ein bisschen zu zeitaktuell war. Also ich mag das nicht so, wenn ich dann irgendwie eine Serie schaue und da geht's dann auch um böse Internetkommentare, wo ich mir denke, das habe ich doch schon auf Arbeit genug. Also diese eine Reddit-Folge war, glaube ich, oder so, kurz danach habe ich dann aufgehört, weil ich versuche auch weniger Serien zu schauen, wo es viel um Trump und so geht, außer es sind jetzt wirklich Dokumentationen oder so, weil das ist, ich bin sehr viel bei Twitter und da habe ich das schon unheimlich viel, diese Inhalte und diese Diskurse und Meinungen von allen Menschen auf dem Planeten dazu und die tagesaktuellen Serien, die das auch noch aufgreifen, vermeide ich dann eher. Auch Late-Night-Shows schaue ich dann eher die wirklich komplett silly sind, als die den neuesten Trump-Takedown zum Beispiel haben. Aber ich habe schon lange damit geliebäugelt, The Good Wife einfach durchzuschauen und damit einfach 10 Jahre meines Lebens zu verbringen, weil ich glaube, so viele Folgen sind das ungefähr.
Genau, ich glaube, es sind 150 oder so.
Ja, also für alle, die Lust auf The Good Fight bekommen haben, 3 Staffeln gibt's bei Amazon Prime. Genau, Hannah hatte es vorhin schon gesagt.
Genau, und kurze Info noch dazu, sorry, wenn ich unterbreche, 30. Juni startet es bei Fox Channel, auch in Deutschland, dann die 4. Staffel.
Sehr cool, okay, das markiere ich mir dann nachher gleich im Kalender. Was hast du denn, Jenny, was hast du denn noch so geguckt die letzten 2 Wochen seit unserem letzten Ableckungs-Gute-Laune-Tipp-Podcast?
Also ich habe erstmal versucht, ein paar Dinge zu schauen, über die alle reden, um wieder auf der Höhe der Zeit zu sein endlich. Und da ist bei mir aber wenig hängen geblieben. Also Tiger King zum Beispiel habe ich versucht und fand das irgendwann unerträglich, weil mir einfach die Tiere so leid getan haben und die Figuren fand ich all furchtbar. Und ja, die Art und Weise, wie die Doku gemacht wurde, da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Und Freud habe ich angefangen. Habe ich aber erstmal aufgeschoben und Unorthodox fand ich auf jeden Fall interessant, aber da bin ich noch nicht so weit gekommen. Und dann habe ich bei Twitter eine Empfehlung bekommen für etwas, wo ich dachte, das wird mich doch niemals interessieren. Aber das habe ich jetzt in der letzten Woche schon die 1. Staffel komplett durchgesuchtet und bin gestern Abend die 2. angefangen und bin schon bei der 5. Folge und zwar Formula One Drive to Survive.
Du auch noch?
Das ist bei Netflix. Das ist eine Dokumentationsserie über jeweils eine Formel-1-Saison pro Staffel. Also die 1. Staffel dreht sich um die Formel-1-Saison 2018, die 2., die jetzt im März rausgekommen ist, um 2019. Und das Interessante daran ist, ich habe früher immer mal Formel 1 geschaut, so Schumacher-Zeiten, aber nie regelmäßig, weil das einfach alles viel zu lange dauert und so. Also ich bin alles andere als eine Expertin. Oder ein Fan oder so, das sollte ich vorweg sagen. Aber das Coole an der Serie ist, das sind, glaube ich, immer so 10 Folgen pro Staffel, genau, die ungefähr 1 Stunde dauern. Das Coole an der Serie ist, dass sie die Formel 1 zunächst einmal nicht von den Spitzenleuten begreift. Also zum Beispiel Lewis Hamilton, der in den letzten Jahren immer Weltmeister geworden ist, oder Sebastian Vettel bei Ferrari. Sondern dass sie die Formel 1 so von den Underdogs her begreift. Also das heißt, man fängt mit den ganz jungen Leuten an, den großen Talenten, den Leuten bei den Rennstellen, die weniger Geld haben als die ganz großen wie Ferrari und Mercedes. Und die stellen sich dann vor und mit denen durchlebt man dann eine Saison in der ersten Staffel. In der ersten Staffel kommen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, soweit ich mich erinnere, zum Beispiel gar nicht vor. Der größte Rennstall, den man da hat, wo man wirklich Einblick hat und auch Interviews mit den Chefs, ist Red Bull Racing. Und da das Interessante ist wirklich, dass nicht einfach gesagt wird, eine Folge ein Rennen, also eine Folge Monaco, eine Folge Abu Dhabi oder was weiß ich, was es da noch gibt, sondern eine Folge oder 1 bis 2 Folgen drehen sich immer um einen Konflikt zum Beispiel oder eine Konkurrenz. Zum Beispiel am Anfang die beiden Rennfahrer bei Red Bull, wie kommen die miteinander klar? Und das zieht sich dann durch 2 Folgen und kommt am Ende dann der Staffel nochmal hervor. Oder ein junger Spanier und Fernando Alonso, das große Vorbild. Wie erleben die Formel 1 in dieser Saison? Und das ist wirklich super spannend. Also ich hätte das nie gedacht, dass ich hier klinge wie ein Formel 1-Fangirl. Das schockiert mich selbst. Aber das ist super spannend. Man hat super Einblicke in, wie funktioniert das einerseits mit den Sponsoren und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist das auch eine tolle Action-Serie. Also ich bin ja Actionfilm-Fan und Action-Serien-Fan. Und wenn die da durch Monaco rasen, was ja einfach mal der beste, die beste Strecke ist für ein Autorennen. Und das war auch immer das Einzige, was ich bei GTA 4 gemacht habe, das Autofahren und aus Versehen Leute überfahren.
Aus Versehen.
Und Radio hören natürlich. Wenn die da durch Monaco fahren, dann wird das halt so mit super Zeitlupen inszeniert und die Crashs sind super interessant, aber die schlachten es auch nicht aus. Also wenn es zu ernsten Unfällen kommt, dann sind sie sehr geschmackvoll im Umgang damit, muss ich sagen. Also es ist nicht zu flashy. Und das ist wirklich, also ich habe damit angefangen vor 1-2 Tagen. Und ich kann eigentlich nichts anderes mehr machen. Also dieser Podcast hier tut mir schon weh. So, weil ich muss eine Pause machen mit Formel 1. Und naja, arbeiten muss ich ja auch noch. Ja, stimmt. Genau, da sind jetzt aktuell 2 Staffeln bei Netflix. Und ich kann also wirklich allen nur wärmstens ans Herz legen. Ja, und dann schaue ich natürlich noch Nailed It. Wer kann, der kann, heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Ja.
Diese Backshow mit Nicole Byer. Da ist jetzt die 4. Staffel raus. Das ist so ein Riesenspaß. Auch das ist trifft gerade einfach genau meine Stimmung gerade, muss ich sagen. So, und damit höre ich jetzt auch auf, über Formel 1 zu reden. Danke.
Kannst du nochmal den Titel von den 2 Podcasts vorhin sagen und nochmal von der Formel 1-Serie, damit das alle da draußen sich nochmal notieren können?
Ja, bitte, notiert euch die Formel 1-Serie. Also, die heißt Formula One Drive to Survive. Und ich kann auch schon sagen, in der 2. Staffel kommt Gary Halliwell vor, Spice Girl?
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Jerry.
Genau, die ist nämlich mit dem Teamchef von Red Bull verheiratet, wie ich heute mitbekommen habe. Und die beiden Podcasts heißen Dead Eyes, also tote Augen, und Newcomers, Doppelpunkt Star Wars, die sind auch ganz toll.
Die Monaco-Strecke, das ist die ganz enge, kurvige am Meer, oder?
Genau, wo man mitten durch die Stadt fährt. Mhm. Und das, was ich bei Formel 1 mal langweilig fand, waren so diese anderen Strecken, wo die irgendwie in der Pampa im Kreis fahren.
Ja.
Aber wenn sie da durch Baku, ist auch eine Stadtstrecke, oder Singapur oder Monaco fahren, das sieht einfach so, da bist du ja fast schon im Fast and Furious Film oder einem James Bond Film.
Ja, das fand ich auch mal ganz faszinierend früher, weil mein Papa ist einfach ein riesiger Motorsport-Fan. Der ist auch ganz vorne dabei im Online-Racing-Business und fährt da auch gerade mit irgendwelchen Formel-1-Stars irgendwelche Rennen, weil die sich jetzt natürlich alle aufs Online-Racing stürzen, die ganzen großen Motorsport-Profis, was total witzig ist. Habe ich letztens auch gehört, dass bei den Online-Rennen, die jetzt fahren, auch ein Pfarrer oder ein Prediger da ist, der die alle segnet, so wie bei den Live-Rennen. Okay. Was total absurd ist. Ich frage mich, ja, normalerweise, ja, damit sie, glaube ich, beschützt sind, quasi, also vor irgendwelchen katastrophalen Unfällen. Und jetzt, keine Ahnung, bessere Internetverbindung oder so vielleicht. Und da habe ich auch immer ganz viel mitbekommen von Motorsport und Monaco, fand ich. Also ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, das alles auch zu gucken, weil ich einfach vor den Fernseher wollte, aber dann lief immer nur Motorsport. Und da fand ich Monaco auch immer am spannendsten. Das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht, weil das ist ja wirklich, da kannst du auch gar nicht so weit weggehen mit den Kameras. Und dann bist du da wirklich so nah dran in dem Ganzen. Hanna, hast du Bezug zum Motorsport oder wäre die Doku so gar nichts für dich?
Doch, witzigerweise. Ich habe auch einen Vater gehabt, der da sehr viel Interesse dran hatte. Ich sehe den immer so ein bisschen so einschlafen irgendwann bei anderen Rennen, aber bei Monaco war der ganz, ganz alert. Ich habe es auch gern gesehen als Kind, komischerweise. Ich muss gestehen, dass ich in den letzten Jahren relativ wenig Sport gucke insgesamt. Also sei es Motorsport, aber auch Fußball oder ähnliches. Also wie gesagt, ich gucke Dokus gerne, gerade auch Sportdokus auf jeden Fall, fast lieber als Live-Sport, muss ich sagen. Ich hatte aber gestern einen interessanten Call mit, sag ich mal, jemanden von Netflix über, sage ich mal, eine Ecke, also agenturseitig. Und da ging es um Sportdokumentation und dass sozusagen die Abrufe natürlich wachsen würden, weil sehr viele Sport, also Live-Sportschauer momentan mehr Dokus konsumieren, um sozusagen ihr ja ihr Verlangen nach Live-Sport zu befriedigen. Und da dachte ich mir so, gut, da gehörst du jetzt ja, glaube ich, nicht zu, Jenny, die jetzt wahnsinnig viel Sport schaut, also normalerweise Live-Sport. Aber wie interessant, weil ich dachte mir auch so, hey, in meinem Freundeskreis kenne ich auch sehr viele so Fußballfans, die gucken bestimmt ja auch ganz viele von diesen Fußball-Dokus, die da rausgekommen sind. Also wie gesagt, ich glaube, die letzte Sportdoku, die ich gesehen hatte auf Netflix, die ich ganz gut fand, war Losers. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört hatte. Da ging es auch um Sportler, die sozusagen nicht gewonnen haben. Und vor allem die, die nicht nur nicht gewonnen haben, sondern die, die auch sehr bekannt verloren haben. Und da geht es zum Beispiel eine Folge, natürlich meine Lieblingsfolge, weil ich ein großer Eiskunstlauf-Fan war früher, geht es um Zoya Bonnelly, die Französin. Und das war natürlich ganz tragisch, weil wenn man sich im Eiskunstlauf auskennt, kennt man natürlich auch die, sage ich mal in Anführungsstrichen, Misserfolge, zumindest auf Weltmeisterschaftsebene von Zoya Bonnelly. Und das war auch ganz interessant, weil ich fand diesen Ansatz immer ganz schön, dass du halt nicht nur diese ganzen Stars dir anschaust, sondern eigentlich finde ich die interessanteren Geschichten gerade die, die nicht gewinnen oder die so im Mittelfeld sind oder vielleicht auch die, die halt ganz berühmt verloren haben. Also da kann ich auch nur noch mal empfehlen, mal reinzuschauen. Losers hieß es, entweder Loser oder Loser. Aber ja, das ist so mein, aber nein, um deine Frage zu beantworten, sorry, mit Motorsport habe ich relativ wenig am Hut. Aber ich werde es, glaube ich, mir anschauen, weil Jenny jetzt so, Jenny wäre lieber beim Formel 1 gucken als mit uns im Podcast. Das ist schon eine Ansage.
Ja, das werde ich mir auch merken, auf jeden Fall. Hanna, ich weiß auch, dass du eine Serie oder zumindest ein paar Folgen von einer Serie geguckt hast, die mir, die gerade jetzt in der letzten Woche, wo ich sie auch geguckt habe, zu einer meiner Lieblingsserien mutiert ist, und zwar Tales from the Loop bei Amazon Prime.
Ja, ich finde es ganz witzig, wir folgen uns ja auch gegenseitig bei, ja, bei Twitter, ne? Und ich habe gesehen, dass du da sehr tief eingetaucht bist. Genau, vielleicht, ich weiß ja gar nicht, willst du vielleicht selber mal erzählen, worum es geht? Ich glaube, du hast jetzt ja den kompletten Überblick und dann kann ich mal meine Seite zur Serie beschreiben.
Kann ich machen. Also es ist eine Sci-Fi-Serie, die auf den Bildern beziehungsweise auf der Kunst beruht von einem Maler und einem Grafiker. Ich kann ihn immer nicht so gut aussprechen. Kannst du ihn gut aussprechen, Hanna?
Also ich sag Stalenhag?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, das klingt richtig. Ich finde, das klingt richtig. Genau, der hat ganz faszinierende, der macht so ganz faszinierende Bilder, von die relativ realistisch aussehen, so ein bisschen im Comic-Stil aber auch, und dann mit keine Ahnung, so Alltagsszenen, so, keine Ahnung, Typ, der neben dem Auto steht und dann im Hintergrund siehst du riesige Sci-Fi-Gebäude oder ein Schiff oder was auch immer. Und das haben sie halt zu einer Serie gemacht, und die Serie ist, es gibt 8 Folgen, die jeweils, glaube ich, ungefähr 50 Minuten bis zu einer Stunde dauern. Und im Prinzip hat es keine große, umfassende, durchgehende Handlung. Es heißt ja Tales from the Loop, und es erzählt quasi von den Leuten, die in einem Dorf wohnen, wo es so einen unterirdischen Komplex gibt, und der heißt The Loop, und da werden wissenschaftliche Dinge gemacht. Man weiß nie genau, was da wirklich gemacht wird, aber die Hälfte des Dorfes scheint dort zu arbeiten, und dann werden über verschiedenste Leute Geschichten erzählt. Es fängt an mit einem Mädchen, das nach Hause gehen möchte, und dann ist ihr Haus plötzlich weg, und sie trifft dann auf einen anderen Jungen, und gemeinsam suchen sie nach der Mutter des Mädchens. Und ich wurde von Anfang an so reingezogen in diese Ruhe, die Serie ausstrahlt. Ich glaube, vielleicht kam es deswegen gerade jetzt zu der richtigen Zeit, weil die Serie so eine Ruhe ausstrahlt. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn da, Hanna?
Genauso mir, ich weiß nicht, ob ich zu unruhig war innerlich oder zumindest keine Ruhe haben wollte, aber ich fand den Piloten, also die erste Folge, extrem anstrengend. Also mir war es wirklich fast zu langsam und zu ruhig. Und ich mag langsam erzählte Geschichten und ich mag lange Einstellungen. Und ich finde auch, es sieht fantastisch aus. Also dieser Look, den du beschrieben hast, das erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Mischung aus Fallout, falls ihr es mal gespielt habt, ja. Das Game. Weil das auch alle sind so in den so 60er, 70er irgendwie sind die Leute auch. Mhm. Aber das Umfeld ist irgendwie dann so mit so Roboter-Ästhetik. Also es ist ein ganz, ganz wilder Look. Und dazu hast du noch einen bombastischen Klangteppich von Philip Glass drüber geknallt, der dich auch nochmal sozusagen weiterbringt in den ruhigeren Momenten, den ich sehr mag. Ich mag Philip Glass sehr gern. Aber es war mir wirklich einfach, weil die Geschichte, sage ich mal jetzt auch, im Piloten finde ich relativ dünn ist. Also du sagtest es ja schon, es passiert nicht so wirklich viel. Und ich hatte mit dem Piloten sehr große Probleme. Mir war es, wie gesagt, ein Tick zu lahm. Aber ich gebe dir absolut recht, ich fand die zweite Folge mit Abstand eigentlich auch die beste, die ich gesehen hatte. Ich habe 4 Folgen gesehen. Und ich habe dann, glaube ich, auch verstanden, was die Faszination des Ganzen ist. Und habe auch deine Faszination dann, glaube ich, eher verstanden. Denn es ist auch sehr, ich finde diesen Mix von...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Anthologie auch sehr interessant. Also es ist ja, wir wissen, Anthologieserien können ja alles abgeschlossene Episoden sein, kann aber auch pro Staffel abgeschlossen sein. Ne? Das sind eigentlich so die zwei bekannteren, sage ich mal, Definitionen oder Arten von Anthologieserien, die wir sehen in den letzten Jahren. Und hier ist es fast wie so ein Mix. Einerseits abgeschlossen, aber die Charaktere tauchen ja auch immer wieder auf und man sieht sie oder man hört was von ihnen. Und das fand ich nachher unheimlich faszinierend und schön. Ich muss aber sagen, jetzt nach dem Schauen der 3 und der 4, ach, ich wünschte mir manchmal, dass die Geschichten ein bisschen mehr Pep hätten oder noch eine bisschen interessantere Auflösung. Also ich finde es wahnsinnig schön und sehenswert. Jeder sollte wirklich mal reinschauen und wie ich finde halt auch durchhalten bis zum Ende der zweiten Folge, wenn der Pilot vielleicht einen Tick zu langsam ist. Aber ich würde so gern oder ich hoffe, dass nachher die 5 bis 8 noch ein bisschen mehr Pep haben. Haben Sie ein bisschen mehr Pep?
Ich würde sagen, es ist 5 bis 8 ist genau wie 1 bis 4. ich fand ja, was ich ja cool finde, ist, dass jede Folge von einem anderen Regisseur oder einer anderen Regisseurin inszeniert ist. Und die erste Folge, die dir gar nicht oder nicht so gut gefallen hat, die ist ja von Mark Romanek, der One-Hour-Foto und Never Let Me Go gemacht hat. Zwei Filme, die ich ziemlich cool finde auch. Und ich glaube, wenn man sich nicht auf diese Langsamkeit total einlassen kann oder möchte, was auch total legitim ist, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Serie. Ich bin ja riesiger Sci-Fi-Fan und ich gucke, also wenn Science-Fiction rauskommt, dann gucke ich's. Und also ich breche dann auch viel bald wieder ab, wenn es mir nicht gefällt, aber bei Tales from the Loop, da bin ich einfach dran geblieben. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es so langsam erzählt ist, kann man einfach jedes Detail in dieser Sci-Fi-Welt als Zuschauer unter die Lupe nehmen. Und das fand ich so großartig. Es gibt auch eine Folge, die ist von Ty West inszeniert, dem Horrorregisseur. Die ist auch sehr cool und hat auch dann ein paar mehr Horrorelemente. Das ist, glaube ich, die zweitletzte Folge. Und die letzte Folge ist von Jodie Foster inszeniert. Und die hat mich wirklich einfach nur 60 Minuten zum Heulen gebracht. Das war Überdosis Gefühl. Und da gibt's dann, ja?
Nee, sorry, sag du zu Ende.
Ich wollte nur sagen, da gibt's dann nämlich in der letzten Folge gibt's man nochmal so eine kleine Conclusio, die quasi zwar nicht alles, was vorher passiert, aufgreift, weil vieles einfach egal ist für die ganz dünne, durchgehende Handlung, aber bringt dann nochmal so eine Conclusio zu der Hauptfamilie quasi, um die sich alles dreht. Und genau, ja.
Also ich werde auch auf jeden Fall weiterschauen, gerade auch, weil du ja wirklich so fasziniert bist von dem Ganzen. Ich finde ja immer interessant, was andere faszinierend finden, ne? Und dann bin ich ja auch interessiert daran. Aber vielleicht noch ein Punkt, das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du diesen Tweet auch gesehen hast. Ich habe leider vergessen, wer das getwittert hatte als Reply, dass jemand es auch wahnsinnig traurig momentan fand und meinte auch, in der jetzigen Stimmung oder in der jetzigen Zeit, wo wir sind, müsste man auch aufpassen, dass es nicht zu traurig wird. Und ich hatte anfangs nicht so ganz verstanden, was die Person da damit meint. Ich habe dann aber die vierte Folge gesehen und ich muss sagen, dass die mich auch ganz schön runtergezogen hat. Also deswegen vielleicht so eine allgemeine Warnung auch, es werden schon, sage ich mal, traurige Elemente, auch gerade was Tod oder Ähnliches angeht, auch besprochen. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, momentan nicht in der besten Stimmung ist, dann vielleicht nur kurz so eine kleine Warnung könnte Tales from the Loop einen auch, glaube ich, ziemlich runterziehen.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, ich hätte die Serie nicht angefangen, wenn ich gewusst hätte, wie traurig sie ist. Weil ich finde, sie ist, also da kommt in jeder Sekunde total tief traurige Melancholie durch auch. Von der Inszenierung her und wie die Charaktere geschrieben sind. Bin aber froh, dass ich es geguckt habe. Ich finde, das war fast ein bisschen kathartisch jetzt so im Nachhinein, weil ansonsten gucke ich natürlich gerade auch überhaupt keine traurigen Sachen. Wie gesagt, Horrorkomödien und Cartoons. Jenny, wie ist das denn bei dir? Hast du irgendwelche, ich sag mal, bisschen traurigeren Sachen geguckt die letzten 4 Wochen oder hältst du davon wirklich richtig Abstand?
Also ich glaube, das Traurigste, was ich gesehen habe, war irgendwie eine Szene in Paddington, wo ein Orangenmarmeladenbrot runterfällt oder so. Also bei meinem Kidman-Marathon habe ich natürlich auch Moulin Rouge nochmal geschaut und das ist ja ein arger Tränenzieher, wo es um eine sehr kranke Frau im Grunde geht, die viel zu lange auf der Bühne steht. Also das war schon überraschend nah dann am Zeitgeschehen näher. Aber ich gucke grundsätzlich, also unabhängig jetzt von den Umständen, sowieso eher Comedy-Serien als Dramaserien. Und insofern verhärten sich meine Präferenzen jetzt nur noch. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, Horror zu schauen, aber meine natürlichen Präferenzen gehen jetzt eher dahin, Action zu schauen und Comedy. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, würde ich sagen, weil bei Tränenziehern, wenn ich irgendwie merke, dass ein Film oder eine Serie generell mich zum Weinen bringt, dann werde ich sofort misstrauisch und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich es gleich noch schlechter bewerte, weil ich dann irgendwie genau hinterfrage, ist das jetzt wirklich verdient oder werden da billige Mittel angewendet, damit das passiert und so. Also da bin ich immer ganz, 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 ganz vorsichtig.
Das heißt, du fühlst dich sehr schnell manipuliert und das wirkt sich dann negativ aus auf die Bewertung?
Ich muss dann natürlich hinterfragen, ist das jetzt irgendwie gerechtfertigt, das deswegen schlecht zu bewerten? Also ich kann es ja nicht einfach schlecht bewerten, weil ich weinen muss oder so. Aber meine Erfahrung ist bei mir zumindest, dass es schwieriger ist, mich zum Lachen zu bringen, als mich zum Weinen zu bringen bei einer Serie oder bei einem Film, gerade im Kino. Mhm. Zum Beispiel bin ich den Filmen, wenn die traurig sind, viel, viel mehr ausgeliefert. Und da bin ich dann deswegen auch, da hole ich da meinen Schutzschirm raus, meinen kritischen, und sage, hey, also, ich sage das nicht laut im Kino, aber hier stimmt doch irgendwas nicht. Das ist bei mir schon so, ja. Da bin ich sehr, sehr, da gehen bei mir alle Alarmlichter an, wenn dann die traurige Musik kommt und man irgendwie in so eine, durch so ganz schlimme Opfersituationen von Figuren in so eine Richtung gedrängt wird, wo so der pure Affekt hervorgerufen wird, das pure Gefühl, die Tränen, da bin ich vorsichtig.
Ich finde das total faszinierend, weil ich habe das Gefühl, bei mir ist das genau umgekehrt. Ich liefere mich traurigen Inhalten sofort aus, heule wie ein Schlosshund, sowieso bei so ziemlich allem, und finde das auch gar nicht schlimm und mache mir da gar nicht weiter drüber Gedanken. Aber wenn ich lachen muss, hinterfrage ich das ganz doll. Und zwar gucke ich, okay, war das jetzt ein billiger Lacher oder war der Witz tatsächlich gut geschrieben? Also da werde ich dann eher misstrauisch und gucke, okay, ist das jetzt so gut geschrieben, dass ich von dem noch mehr sehen möchte? Gerade bei Cartoons finde ich das extrem wichtig, weil die Gagdichte bei Cartoons ja natürlich eine sehr große Rolle spielt und wie clever die geschrieben sind. Wir haben ja gerade letzte Woche einen großen Simpsons-Podcast aufgenommen und da haben wir ja auch über die Witze und das Schreiben der Witze geredet, wo man ja auch merkt, dass in den früheren Staffeln mehr drinsteckt in den Witzen wie bei manchen späteren Staffeln. Da werde ich dann misstrauisch. Also finde ich ganz lustig, dass das bei dir genau umgekehrt ist.
Ich komme mir gerade extrem banal vor, weil ich nicht hinterfrage, warum, also nicht so extrem hinterfrage, warum ich weinen muss oder nicht so extrem hinterfrage, warum ich lachen muss.
Ja, hinterfrag mal dein Verhalten würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, also ich bin eigentlich ein großer Hinterfrager, aber manchmal ergebe ich mich auch gerne einfach dem, was ich sehe. Also das, wenn ich dann jetzt nicht die Kritikerbrille oder ähnliches aufhaben muss, bin ich eigentlich ganz happy, dass ich einfach mich da so reinfallen lassen kann und halt irgendwann auch mal am Tage nicht alles hinterfragen muss, was ich tue, was ich denke oder was ich sage.
Ja, das kann ich auch total verstehen. Ich meine, bei Horrorfilmen hinterfrage ich auch nicht, warum ich mich gerade grusel und ob dieser Horror jetzt nachwirkt oder nicht. Da freue ich mich einfach nur, dass es wirkt, mich ablenkt und dann ist gut quasi. Ich habe gerade bei Amazon gibt's gerade leider nicht so viel im Prime, was ich gucke, aber da gibt's gerade einige coole Sachen zu kaufen und zu leihen. Ich habe jetzt Der Unsichtbare, der ja gerade noch im Kino war, habe ich mir gekauft bei Amazon. Und
kurze Frage dazu. Ja. Hast du wirklich die, ich glaube, es sind 20 Euro, oder?
Es die sind verlangt? 17,99, glaube ich. Die habe ich bezahlt, ja.
Krass, weil da habe ich mich gefragt sozusagen, weil potenziell, das wäre ja, sage ich mal, ein Film, den ich eigentlich sehen wollen würde, weil das ja auch so ein bisschen psychologischer Horror ist, oder? Kann man das sagen? Ich glaube, er soll ziemlich hart sein, aber eigentlich, sage ich mal, psychologischen Horror gucke ich jetzt, würde ich eher gucken als jetzt Horror mit Massaker und Abgehacke und Grusel hoch 10. Ich weiß ja gar nicht, wie das alles heißt. Sorry, ich habe da keine Ahnung von. Aber sozusagen, den Film würde ich gerne sehen, weil auch hier Elizabeth Moss mag ich ja und ne, in dem Sinne. Ich fand aber ganz interessant die Überlegung natürlich. Ich meine, klar, sie müssen ja auch einen höheren Preis nehmen wegen Kino. Mein Freund zum Beispiel wollte den Film überhaupt nicht sehen. Sprich, ich würde jetzt also auch die 18 Euro alleine zahlen. Ich würde ja sagen, gut, wenn man zu zweit ist, könnte jeder, ne, zahlt jeder 9 sozusagen, dann ist es wie ein Kinobesuch, also ein kleinerer Kinobesuch. Alleine, glaube ich, würde ich die 18 nicht bezahlen. Finde ich interessant, dass du es gemacht hast.
Ich habe sie auch alleine. Ich habe ihn auch alleine geguckt, weil mein Freund ist kein Horrorfan. Deswegen, ich gucke aber Horrorsachen auch sehr gern alleine, weil dann wirkt es irgendwie doppelt so gut. deswegen gucke ich sie auch einfach gern zu Hause alleine. Damit habe ich gar kein Problem. Und ich muss dazu sagen, Der Unsichtbare ist einer der Kinostarts dieses Jahr, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Weil psychologischer Horror kombiniert mit Elizabeth Moss und so ein bisschen Sci-Fi dazu ist einfach, das ist einfach genau meine Schublade. So, da gebe ich auch 18 Euro aus. Für alles, was mich ein Ticken weniger interessiert, würde ich warten, bis es billiger wird.
Interessant, okay, weil als ich die PM las von, oder in Universal, also die US-Nachrichten auch sah von Universal, ich glaube, da waren es noch $19,99 oder ähnliches, ne, für US-Releases von aktuellen im Kino sich befindenden Filmen, dachte ich mir so, also wenn das jetzt nicht ein Kinderfilm ist und ich drei Kinder hätte, würde ich es, glaube ich, nicht bezahlen. Aber interessant, okay. Sprich, würdest du mir Der Unsichtbare auch empfehlen?
Wenn du Psycho-Horror magst und Elizabeth Moss, dann würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Also es gibt durchaus auch ein, zwei blutige Szenen und Schockmomente, aber ansonsten ist es vor allem Psycho-Horror, der auch tatsächlich ganz schön tief gehen kann. Jenny, ich glaube, du hast den ja noch im Kino gesehen, oder?
Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich gar nicht zu Hause unbedingt gucken wollen, weil ich hier nicht so ein Soundsystem habe oder so. Also ich habe einen kleinen Fernseher, da hätte ich schon von vornherein, wenn ich ihn einfach Angst, das für so viel Geld zu bezahlen und dann muss ich das auf meinem mickrigen kleinen Fernseher schauen. Nee, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Es ist nur eigentlich zum Ende hin ein bisschen brutal und die brutalen Szenen sind sehr, sehr kurz. Ist auf jeden Fall auch was für Innenarchitekten, weil es gibt unglaublich viele Szenen von leeren Ecken und Wänden und Stühlen auch, wo man sich dann die ganze Zeit fragt, sitzt da der Unsichtbare?
War das gerade ein Seitenhieb auf Hannas kaputtes Regal?
Ich glaube, sie kann da viel Inspiration mitnehmen aus dem Film, auf jeden Fall.
Okay. Nee, aber danke für den Tipp.
Noch zwei andere großartige Horrorfilme, die ich mir bei Amazon geliehen bzw. gekauft habe, waren Crawl. Das ist dieser Alligatoren-Horror. Den fand ich richtig toll. Also wer auf Creature Features steht, wer ein bisschen brutalere, aber sehr unterhaltsame und auch teilweise berührende Familienstory tatsächlich, wer das mag, der kann sich auf jeden Fall Crawl angucken. Und Dr. Sleeps Erwachen habe ich mir endlich angeguckt. Ich wollte den ja unbedingt im Kino sehen und bin dann nicht dazu gekommen. Der ist das Shining-Sequel von Mike Flanagan. Den kennt ihr vielleicht von zum Beispiel Spuk in Hill House, eine absolut wahnsinnig großartige Horror-Dramaserie bei Netflix. Genau, der hat jetzt das Shining-Sequel mit Ewan McGregor gemacht und das heißt Dr. Sleeps Erwachen auf Deutsch. Und ich habe es mir angeguckt und ich war absolut begeistert, wie von allem, was Mike Flanagan macht. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Irgendwie hat dieser Regisseur hat was an sich, was mich einfach jedes Mal aufs Neue hookt. Jenny, du bist ja auch Mike Flanagan-Fan, glaube ich zumindest. Mochtest du Dr. Sleeps Erwachen?
Ich habe den noch gar nicht gesehen, weil das, als der ins Kino kam, da gab es letztes Jahr noch Festivals. Und da war ich nicht da. Nehme ich mal an, dass das der Grund war. Oder der lief in einem Kino, für das ich keine Flatrate-Karte habe. Das kann auch ein profaner Grund sein. Nee, den wollte ich eigentlich unbedingt noch nachholen, weil Mike Flanagan, da unterstütze ich dich voll und ganz. Das ist ein ganz toller Horrorregisseur. Weiß nicht, wie Hannah zu Spuk im Hill House steht. Hast du das geschaut?
Ich gucke keinen Horror, sorry Mädels, sorry, ich weiß, das war ein Riesenhit und ich weiß auch, bei uns die Zugriffe gingen durch die Decke und alle wollten irgendwie, dass wir drüber sprechen. Ich glaube, andere haben drüber gesprochen, ich muss da passen, wirklich, ihr glaubt auch gar nicht, ich bin auch ganz schreckhaft, also ich erschrecke mich auch immer im Büro, wenn jemand in mein Büro kommt, wenn die Tür offen ist, wirklich, ich kann Horror nicht gucken.
Gut, dann wäre ich auf jeden Fall vorsichtig bei der Unsichtbare, bei der Empfehlung, weil ich glaube, die sind sich eigentlich relativ ähnlich, weil es eher sehr stark um Psychologie geht und Räume, wo plötzlich Dinge erscheinen können.
Mhm. Ja, ich mache meist den Ton dann aus. Weil es ist ja meist, finde ich, der Ton, der einen zum Erschrecken bringt. Und dann mache ich meist Ton aus und dann geht's.
Das ging mir aber früher auch so. Ich konnte lange Zeit gar keine Horrorfilme schauen, weil ich als Kind irgendwie bestimmte Dinge gesehen habe, für die ich viel zu jung war. Also sowas wie den ersten Batman von Tim Burton habe ich gesehen, als ich sehr klein war. Und da habe ich halt nächtelang Albträume von Jack Nicholson gehabt. Also,
oh Gott.
Kann ja sein. Und dann, als ich zum ersten Mal, also ich konnte ja auch jahrelang keine Horrorfilme sehen. Und als dann mal irgendwie Scream bei RTL lief, da habe ich mir ihn auch ohne Ton angeschaut. Einfach, weil ich irgendwie neugierig war, aber weil ich es nicht ausgehalten habe, den mit Ton zu schauen, auf jeden Fall.
Ich habe immer schon Horror geguckt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Nee, sorry, aber bei Spuk muss ich leider passen, sorry.
Es ist ja überhaupt kein Problem, man kann ja auch wirklich nicht alles gucken. Also wie solltest du denn auch alles gucken? Und wenn es dann ein Genre gibt, das man gleich ausklammern kann, das ist ja vielleicht sogar ganz hilfreich, finde ich. Also es auch wenn man jetzt als Serienredakteurin arbeitet, finde ich es ja auch nicht. Also man muss ja nicht alles gucken, das geht ja gar nicht. Um Gottes
Nein,
Willen.
Das kann ja keiner. Aber ich finde es doch immer ganz witzig, wenn du sagst, so, was, das hast du nicht gesehen? Ich meine, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Aber nee, da muss ich. Aber ich habe noch eine Serie vielleicht, die euch vielleicht sogar beiden gefallen könnte. Darf ich die einmal nochmal ins Spiel bringen, die diese Woche gestartet
schön.
Ist? Und zwar würde ich sie eigentlich auch eine Dramedy nennen, also halbstündig Single-Camera-Comedy, aber sozusagen auch mit ein paar eher dramalastigen Inhalten, und zwar Run, R-U-N, eine HBO-Serie, momentan auch bei Sky oder Sky Ticket, ne, zu sehen. Und zwar hatte sie so ein bisschen ziemlich Buzz vorweg, weil Phoebe Waller-Bridge drauf stand. Und man muss ja sagen, ne, die Showrunnerin unter anderem auch von Fleabag, seit so ein, zwei Jahren, ne, also überall, wo Phoebe in Anführungsstrichen auch nur irgendwie, ich weiß nicht, mal draufgeklickt hat, wird irgendwie ausgeschlachtet. Und es ist ja auch gut. Also wie gesagt, ich meine, es ist ja auch, Fleabag ist ja auch eine ganz fantastische Serie. Oder auch Crashing fand ich ja auch schon wahnsinnig gut. Mhm. Also alles, sage ich mal, oder die erste Staffel von Killing Eve, also alles, was sie natürlich geschrieben hat, ist ja auch super, super gut und auch Riesenfan natürlich hier. Und hier, wie gesagt, bei Run ist sie halt als Produzentin mit an Bord. Ich werde auch nicht spoilern, was nachher vielleicht auch passieren könnte. Also lassen wir es mal damit dabei. Und die Showrunnerin und Autorin der Serie ist Vicky Jones, die vor allem auch Killing Eve Staffel 2, ich meine, es war zwar Staffel 2, als Showrunnerin rausgebracht hat, die ich jetzt nicht so gut fand, aber sie ist, sage ich mal, auch seit vielen Jahren in diesem Pool von Phoebe Waller-Bridge, also hat auch mitgeschrieben bei Crashing und ähnliches. Und die Hauptrollen spielen Merritt Weaver, die ich abgöttisch wirklich liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an Nurse Jackie. Ich finde, das war so das erste Mal, dass ich Merritt Weaver mir den Namen gemerkt habe und dachte so, Gott, ich liebe dich so sehr. Und dann hatte sie ja so einen kleinen, bisschen blöden Auftritt bei TVD, aber jetzt zuletzt natürlich Unbelievable. Also eine ganz fantastische, sympathische Schauspielerin, wie ich finde.
In Gutless, und, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, in Gutless war sie doch auch dabei, ne?
Und in Marriage Story ist sie die Schwester von Scarlett Johansson.
Ja, obwohl ich auch dachte, da war sie, ging sie ein bisschen unter. Also ob da jetzt, also ich fand diese drei Szenen mit ihr, ne?
Aber schade. Ich liebe sie auch abgöttisch, also. Ja.
Und hier gegenüber steht, jetzt spreche ich auch wieder jemanden falsch aus, Donald Gleason.
Donald Gleason.
Also wie auch immer ihr wisst, wen ich meine. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Rothaarigen. Ich muss aber sagen, auch extrem hot hier in der Rodde. Und die beide haben eine Chemie, wie ich sie selten in einem Piloten gesehen habe. Ne? Weil das ist natürlich auch klar, gerade in Pilotepisoden merkt man ja manchmal auch so, dass die Schauspieler noch irgendwie ihre Rollen suchen und finden müssen. Mhm. Aber hier ist es wirklich, die beiden, sie treffen aufeinander und man merkt, das funktioniert einfach. Und es ist, ich will gar nicht zu sehr verraten, worum es geht. Es spielt auf dem Zug, also in einem Zug, was ich auch schon mal interessant finde, weil ich finde, in Amerika spielen eigentlich eher potenziell weniger Serien in einem Zug. Und es ist wirklich ganz charming und man will irgendwie weiterschauen und wissen, was mit diesen beiden Leuten passiert. Es ist ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen ernst, ein bisschen halt so dieser typische Phoebe Waller-Bridge-Masturbationshumor auch drin. Also es ist wirklich bezaubernd. Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war genau das, glaube ich, was ich momentan brauchte. Und ja, momentan, wie gesagt, bei Sky, schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Run, R-U-N.
Das klang gerade absolut überzeugend. Das klang nach einer Serie, die mich umhaut. Also ich glaube, dass ich da heute Abend, habe noch nichts vor, wie sollte ich auch, ich glaube, dass ich da heute Abend reingucken möchte. Jenny, hast du zum Abschluss unserer Serientipps-Runde noch irgendwelche Tipps, die du mitgeben möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer?
Also, ich habe ja schon ein paar genannt. Generell würde ich empfehlen, weil ich das jetzt auch nochmal gemacht habe, mal wieder bei Community reinzuschauen, bei Netflix. Das ist ja jetzt, bei Netflix war, glaube ich, vor eine Weile bei Amazon, weiß nicht. Ich habe das jedenfalls seit, weiß nicht, 2013 oder 14 bin ich ausgestiegen damals und habe das seit Jahren nicht mehr geschaut, habe mich consciously uncoupled von der Serie, nachdem dieses endlose Hin und Her war mit den Plattformen, wo die Serie produziert wurde, mal war Dan Harmon dabei, mal war er wieder raus, also der Schöpfer von Community, und dann dachte ich, nee, jetzt reicht's, du musst dich davon trennen, sonst nimmt dich das einfach viel zu sehr mit. und jetzt ist es wieder bei Netflix und ich habe da einfach nochmal reingeschaut und es ist wirklich, als wäre kein Jahr vergangen in der Zeit. Also es ist eine ganz, ganz tolle Comedy-Serie, die ich wirklich allen empfehle, die das noch nicht geschaut haben, die ich auch allen vor allem empfehle, die gerne Rick and Morty schauen, wo ja Dan Harmon auch ein Co-Creator ist, zusammen mit Justin Roiland. Und Community ist für mich sowas wie Live-Action Simpsons und so, also insbesondere die ersten drei Staffeln. Das ist einfach so großartig und verspielt und lustig und warm mit tollen Schauspielern und tollen Schauspielerinnen wie Alison Brie. Alison Brie kann man nicht oft genug loben. Generell ist so ein toller Cast. Donald Glover ist dabei und ich bin überrascht einfach, wie sehr mir das noch gefällt, weil ich das schon aus meinem Leben ausgeschlossen hatte, aus Gründen der geistigen Gesundheit. Und jetzt ist es wieder da und jetzt beginnt alles wieder von vorn.
Ja, das muss ich auch endlich nachholen. Das ist ein großer Schandfleck auf meiner Watchlist, den ich tilgen muss. Und jetzt, wo alles bei Netflix ist, kann ich das endlich nachholen.
Darf ich einen Tipp dazu noch oder eine Anmerkung noch dazu machen zu Community? Weil wir auch relativ viel darüber diskutiert haben, weil wir auch so glücklich waren, dass es endlich bei Netflix kam. Und mir ging es genauso wie dir, Jenny. Also die ersten drei Staffeln abgöttisch geliebt. Vor allem, weil da ja auch sehr viele Filmzitate und Witze drin benutzt werden, speziell. Ne? Ich muss aber sagen, ich habe jetzt irgendwann neulich noch mal reingeschaut in die erste Staffel, weil ich sie auch seitdem sie in USA lief nie wieder gesehen habe. Es dauert schon ein bisschen, wieder reinzukommen, finde ich. Also mir ging es zumindest so. Wie gesagt, also natürlich weiterhin abgöttische Liebe, aber ich denke, so Leute, die vielleicht gerade erst neu reinschauen, es ist halt so wie Comedy in den mittleren oder frühen 2000ern auch war. Du brauchst, finde ich, so 5, 6, 7 Folgen, bis du wirklich drin bist und bis die Leute dir wirklich ans Herz gewachsen sind und bis du auch wirklich dich totlachst über die super, super, super guten Folgen. Also vielleicht nur so meiner Meinung nach so ein bisschen auch die Obacht, Leute, also jetzt auch du natürlich dann, Andrea, wenn du schaust, denk nicht, dass du jetzt schon groß den Lachkrampf kriegst in Folge 1 und 2, würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß nicht, wie schnell du lachst oder wie gesagt, wenn du es hinterfragst, wer weiß, wie schnell das geht. Aber also wie gesagt, man braucht auch ein bisschen, finde ich, um wieder reinzukommen, würde ich vielleicht denken.
Ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei Parks and Recreation, wo man im Grunde eine Staffel überspringen kann, bis die Serie zu dem wird, was sie ist. So, das ist ja bei der ersten Staffel bei Parks and Rec so ein bisschen problematisch. bei Community würde ich sagen, wenn man einfach mal wissen will, ob das was für einen ist, dann schaut man am besten die Episode Modern Warfare aus der ersten Staffel. Das ist die Paintball-Folge. Paintball-Folge ist einer der besten Folgen überhaupt. Und dann hat man sehr verdichtet viel, was die Serie toll macht und muss, glaube ich, gar nicht so viel über die Figuren wissen, um zu verstehen, was da passiert. Es gibt Paintball, es gibt Hommagen an das Hongkonger Heroic Bloodshed Genre und es gibt unausgesprochene sexuelle Anspannung. Alles, was man braucht in einer Serie.
Nice. Ja, ich habe hier nebenbei mitgeschrieben, Modern Warfare. Das gucke ich dann auch noch heute Abend. Eine Sache, die ich euch noch fragen wollte, über die wir noch gar nicht geredet haben. Wir reden ja ganz viel über Streaming, aber Jenny, du meintest ja in unserem Vorgespräch, und ich muss das nochmal zitieren, weil ich das Wort so toll finde, du bist ein Sitcom-Prepper, was DVDs betrifft. Und geht's euch denn beiden so, oder Jenny, geht's dir so, dass du jetzt wieder vermehrt zu DVDs greifst, gerade wenn wir davon reden, dass wir viele Sachen gucken, die wir schon kennen?
Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, als das anfing und ich da an meine ganzen Podcasts hören wollte, war, dass ich meine komplette DVD-Sammlung neu geordnet habe und katalogisiert habe. Damit hatte ich schon vorher angefangen und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich dachte, oh nee, du wirst da eh nie wieder damit fertig. Und dann habe ich auch wirklich meine Excel-Tabelle mit all meinen DVDs, mit dem Regisseur und allem drum und dran, was man eben so braucht, angefertigt und jede einzelne DVD und Blu-ray katalogisiert. Und das Ergebnis davon war, dass ich gemerkt habe, dass ich doch überraschend viele Serien habe, obwohl ich eigentlich keine Serien-DVD-Käuferin bin. Also ich kaufe vor allem Filme auf DVD, einfach weil ich sehr skeptisch bin, was so die langfristigen Archivierungsfähigkeiten von Konzernen wie Netflix und Amazon angeht. Ich bin da super skeptisch. Ich will alles, was ich wirklich mag, irgendwo archiviert haben und nicht darauf vertrauen, dass es morgen beim Streamingdienst ist, und kaufe sowieso auch viele Filme, die es gar nicht zu streamen gibt, irgendwie per Import aus Spanien oder was weiß ich, einfach weil das Streaming-Angebot so klein ist, wenn man es mal im Kontext der Filmgeschichte betrachtet. Und da ist mir aufgefallen, boah, ich habe viele Sitcoms und Comedy-Serien. Ich habe immer so einen Plan, dass ich einmal im Jahr eine klassische Sitcom oder Comedy-Serie schaue. Also in den letzten Jahren habe ich geguckt komplett Seinfeld und die Larry Sanders Show und Cheers. Und seit einigen Monaten schaue ich Frasier. Und das sind größtenteils Serien, die es nicht zu streamen gibt. Sondern da kauft man sich dann halt die DVD-Box, die ein halbes Regal wegnimmt, einfach weil sie so fett ist. Und das kommt mir jetzt wirklich zugute, muss ich sagen. Ich will nicht angeben, aber ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich erstens 9 Staffeln Simpsons im richtigen Bildformat habe, anders als bei Disney Plus, wo sie im Falschen sind, und mit den Audiokommentaren und Frasier und so. Das ist einfach toll, so 90er-Jahre-Sitcoms zu schauen, die jetzt nicht harmlos sind oder so. Frasier kann auch extrem berührend und traurig sein. Das kommt dann immer völlig aus dem Nichts. Und dann denke ich auch, war vielleicht nicht die richtige Folge für heute. Aber da finde ich das jedes Mal auch begründet und sehr gut, warum sie traurig ist. Und kann das nur empfehlen. Vor allem so, also bei Comedy-Serien mache ich das erst recht, weil ich die auch eher mehrmals schaue als Dramaserien. Also ich habe Dramaserien wie Battlestar Galactica oder Deadwood hier, aber weil ich die auch öfter schaue, aber sonst ist das schon eher rarer, dass ich Dramaserien immer und immer wieder schaue. Wie ist es bei euch? Habt ihr hottet ihr zu Hause Serien-DVDs? Hanna, wie ist es bei dir?
Ich sehe dich gerade in so mit den ganzen DVD-Boxen und dann noch mit so einer Klopapierburg, weißt du, um dich rum und dann am besten noch so eine Armbrust oder so deine DVDs verteidigen.
Ja, genau so sieht's
ja aus. In deinem Prepper-Bau. Ich gehöre leider zu den Leuten, die wenig sammeln. Ich weiß, ich hatte dieses Thema auch schon relativ oft. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich in meinem Leben sehr oft umgezogen bin. Ich besitze sehr wenig. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich versuche mich sozusagen zu trennen von zu viel Kram. Ich weiß nicht. Und deswegen bin ich eigentlich kein Sammler. Aber natürlich geht es mir so ein bisschen ähnlich wie dir. So meine allerliebsten Serien besitze ich auch auf DVD oder Blu-ray, weil das einfach auch so, wie du schon sagtest, du weißt ja nie, ob sie noch im Stream irgendwo da sind, ne? Und es ist auch schön, sie selber zu haben, einfach, ne? Sie zu haben, wenn du sie brauchst. Bei mir geht es dann auch weniger in die Richtung von Comedy. Ich bin nicht so der große Comedy-Gucker, aber auch der große Sci-Fi-Gucker. Und deswegen Battlestar Galactica liebe ich auch, habe auch die Komplettbox da. Und natürlich meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten, Babylon 5. Und die DVD-Box erstmal ist sie wahnsinnig schön, nirgendwo im Stream erhältlich, lange Geschichte, ne, mit Warner und Co., also deswegen, sie ist noch nirgendwo da, alle hoffen jetzt so ein bisschen auf HBO Max, aber keiner weiß es. Babylon 5 ist wirklich das, was ich früher, als ich studiert habe, irgendwie jede Semesterferien habe ich einmal, also jeden Sommer habe ich einmal eine Woche lang Babylon 5 wiederholt. Ich habe auch gemerkt, ich kann 18 Folgen kann ich gucken hintereinander und dann irgendwann kriege ich die nicht mehr auseinander. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch kann, aber das war früher bei mir immer so die Grenze. Nach 18 Folgen geht mein Hirn, kann nicht mehr trennen. Also das sind so Sachen, die habe ich natürlich auch. Oder auch so zwei, drei Filme, die ich abgöttisch liebe, die ich habe jetzt auch witzigerweise, als Corona losging und es mir auch so, ne, einfach wo man so Angst hatte, habe ich auch einen wieder reingeschoben hier, Amadeus von Forman. Ich finde, es ist ein Film, der macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Rein musikalisch, allein vom Kostümdesign, allein auch, weil das Drehbuch einfach perfekt ist, meiner Meinung nach. Das ist, ich will ihn einfach haben und ich besitze ihn. Und gerade was du auch sagtest mit den Audiokommentaren und ähnliches, es macht einfach, das gibt mir Glück. Oder halt auch eine Serie, die ich abgöttisch mag, Wonderfalls, auch ein US-Import sogar, eine Serie von 2004 mit auch sehr viel bekannten Leuten in Showrunner-seitig, also auch mit Brian Fuller oder von Brian Fuller und Todd Holland, Tim Minear sind alle mit an Bord. Leider nur eine Staffel, aber das sind so DVDs, die ich schütze mit meinem, die würde ich auch, weißt du, mit deiner Armbrust beschützen hier in meiner Wohnungsburg. Und finde ich auch ganz schön, dass man das noch hat und dafür auch Geld ausgibt, ne? Dass diese ganze Diskussion mit, ich zahle jetzt irgendwie nicht für eine Staffel noch 40 Euro oder sowas, also Staffelbox. Ich tue es ganz gerne. Für eine Serie, die ich abgöttisch liebe, zahle ich auch ganz gerne das Geld für die Box. Und du, Andrea, bist du ein Sammler?
Gar nicht. Ich finde das gerade mega spannend, weil ich bin in meinem Leben auch wirklich, also nicht bis ich 18 war, aber seit ich 18 bin ich wirklich oft umgezogen und versuche auch immer nur ganz wenig Sachen zu besitzen und finde das auch sehr befreiend, jedes Mal, wenn ich die Wohnung aussortiere und die Hälfte einfach weggebe oder spende oder irgendwo verkaufen kann oder so. Ich habe auch eine wirklich sehr überschaubare DVD- und Blu-ray-Sammlung. Und habe auch ein paar Sachen, die man nicht streamen kann, wo ich sehr froh bin, dass ich die habe, aber ich habe sie einmal gesehen und jetzt liegt mir eigentlich auch gar nichts mehr daran quasi. Also jetzt könnte ich sie eigentlich auch wieder weggeben, auch wenn ich die Serie mochte. Zum Beispiel ein Anime, der heißt Planets, ein total großartiger, sehr realistischer Hard-Sci-Fi-Anime, der in der nahen Zukunft im Orbit spielt, wo die den Müll im Orbit aufräumen. Und es geht einfach um den Alltag dieser Leute im Orbit. Großartig. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, könnte ich es auch wieder weggeben quasi. Also ich stelle mir das ins Regal, aber bräuchte das eigentlich auch gar nicht. Das finde ich gerade total spannend. Habt ihr zum Abschluss jetzt noch eine Serie, die ihr vergessen habt, wo ihr denkt, das muss jetzt unbedingt noch an die Leute da draußen gehen?
Ich kann weiterhin auch noch eine Lanze brechen für The Office. Das ist sozusagen, sage ich mal, unter den bekannten Comedy-Serien, die hier auch schon genannt wurden. Eigentlich war es immer so meine liebste Serie, US, The Office, die US-Variante. Dort auch ähnlich wie bei Parks and Rec, erste Staffel kann man eigentlich wirklich getrost überspringen. Ist auch wirklich nicht witzig, finde ich. Sind auch nur 6 Folgen. Die folgenden Staffeln sind dann wieder sozusagen mehr Staffeln und auch immer schwierig in Office. In Deutschland behandelt worden im Stream. Ne? Ich glaube, es war nie wirklich komplett im Streaming-Paket vorhanden. Auch die ersten DVD-Boxen, die rauskamen, waren auch qualitativ wirklich unterirdisch. Mittlerweile gibt es die einzelnen Staffeln relativ günstig zu kaufen bei Amazon Prime. Ich glaube, so für 5 Euro ungefähr. Ist ein bisschen komisch, weil dann, wie gesagt, die erste Staffel, die nur 6 Folgen beinhaltet, kostet 5 Euro. Und die späteren Staffeln, die sehr viel mehr Folgen haben, kosten auch 5 Euro. Also irgendwie macht es wenig Sinn, meiner Meinung nach, aber ist halt so. Aber das macht mir, sage ich mal, nochmal sehr viel Freude momentan, wenn man so gar keine Lust hat, gerade an irgendwas Ernstes zu denken. Dann ist für mich so mein Wohlfühlort ist wirklich The Office. Und es tut mir auch wenig weh, dann ein Büro zu sehen. Ich dachte anfangs, dass es mir vielleicht dann, dass ich denke an das Büro von Serienjunkies, was ich vermisse momentan. Aber das geht komischerweise. Also das kann ich nochmal so in den Ring werfen. Wer nochmal Lust hat, vielleicht was nachzuholen. Office US sind auch sehr viele Folgen. Ist eine ganz warme, schöne Stimmung. Auch manchmal ein bisschen traurig, aber so positiv traurig auch, wenn ich jetzt versuche, drüber nachzudenken. Nicht manipulativ traurig, Jenny. aber ja, also The Office. Ich kann weiterhin US, weiterhin eine Lanze dafür brechen.
Dann gebe ich jetzt zum Abschluss noch Cartoons-Tipps, Cartoon-Tipps, weil ich so oft davon geredet habe, dass ich die so gerne gucke. Und zwar, je nachdem, welchen Streaming-Dienst ihr zu Hause habt, gibt's da fast überall im Abo großartige Sachen bei den Großen. Also bei Disney Plus solltet ihr unbedingt mal bei Star vs. Die Mächte des Bösen reingucken. Das ist, erinnert so ein bisschen an Adventure Time, an Steven Universe, wenn ihr mit diesen Cartoons vertraut seid. Es ist sehr flippig. Es geht um eine Prinzessin aus einer Fantasiewelt, aus einer Fantasiedimension, die auf die Erde geschickt wird, weil es dort sicherer ist für sie. Und sie hat einen Zauberstab, mit dem sie durchs Leben geht. Und sie zaubert sich immer alles herbei und kämpft auch mit diesem Zauberstab. Sie ist, ja, also Regenbogen, brennende Regenbogen, geköpfte Einhörner und was es da alles so gibt in dieser Serie für Kinder und Erwachsene. Es ist absolut fantastisch. Die Folgen dauern so 10 bis 12 Minuten, so wie man das ja auch zum Beispiel von Adventure Time kennt. Und bei Netflix sind, glaube ich, die ersten beiden Staffeln Steven Universe. Das ist, ich habe es schon ganz oft ans Herz gelegt, dass diese Serie ist einfach ein queeres Utopia und einfach das Schönste, was ich im Zeichentrickformat jemals gesehen habe. Also wirklich, Steven Universe ist, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Und bei Amazon habe ich mir gerade gekauft, gibt's leider nicht im Abo, okay, K.O. Das ist eine total süße Serie über einen kleinen Jungen, der ein Held werden möchte. Und er lebt auch in einer Welt voller Helden, wo man die Sammelkarten dieser Helden sammelt. Und er hat auch seine eigene und will jetzt hochleveln. Es ist so eine Mischung aus, also es erinnert ein bisschen an SpongeBob vom Humor her. Da bin ich ja auch sehr anfällig, wenn es so ulkig cleverer Humor ist und sehr viel visueller Humor auch ist von den Zeichnungen her. Genau, das waren so meine kleinen Cartoon-Tipps. Jenny, hast du noch eine Sache, die du uns mitgeben willst am Ende? Oder bist du schon out of
Tips? Nee, ich habe noch eine, und zwar um den NBC-Abend anno 2009 komplett zu machen mit die Office-Community, habe ich noch 30 Rock als Empfehlung. Ich habe neulich noch mal in die zweite Staffel reingeschaut, einfach um mich gut zu fühlen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Die gibt's in Deutschland bei Sky aktuell 5 Staffeln. Insgesamt sind 7. Die kann man aber alle, glaube ich, auch so als Stream kaufen, und natürlich gibt es sie auch auf DVD für alle Prepper da draußen. Und das ist eine ganz tolle Serie, die in einem amerikanischen Fernsehsender, nämlich NBC, im Rockefeller Center in New York spielt, mit Tina Fey, die eine Art Late-Night-Show, Comedy-Show managen muss, mit sehr, sehr exzentrischen Stars und Alec Baldwin als ihr Boss. Und das ist so lustig, so tolle Gaststars sind dabei. Gibt viele natürlich auch Film- und Fernsehreferenzen, und das hat so ein Tempo, dass man eigentlich gar nicht zum Atmen kommt zwischen den Lachern. Und allein die Zitate, die Alec Baldwin da zwischendurch in seiner Rolle als Jack Donaghy raushaut, also das will man sich ja einfach nur die ganze Zeit mitschreiben, um die dann beim nächsten Call irgendwie unterzubringen. das kann ich wirklich empfehlen. 30 Rock ist eine ganz, ganz tolle Comedy-Serie, natürlich auch halbstündig, falls ihr die noch nicht gesehen habt.
Kannst du das? Ist wirklich, sorry.
Nee, sag du, Hanna.
Es ist wirklich der Donnerstagabend bei NBC, ne?
Ja.
2009. Wahnsinn, aber guter Tipp. Ja, ich glaube, das wäre auch eine schöne Stimmung, die man jetzt brauchen könnte. Cool.
Ich wollte nur noch mal darauf zurückkommen, dass man das in den Call verwenden kann. Jenny, kannst du ab jetzt in jeder Redaktionssitzung 3 30 Rock-Witze raushauen?
Na, sicherlich.
Sehr gut, sehr gut. Ich werde dich noch mal dran erinnern.
Ich beende einfach jeden Satz mit, ich bin doch kein Farmer. Und dann wird das schon.
Ja, ey, danke euch beiden. Ich finde, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, alle Serien-Junkies und Stream-Stöberinnen und Stöberer da draußen haben jetzt auch einfach eine Wagenladung voller Tipps von jedem von uns bekommen. Ganz, ganz großartig. Hanna, möchtest du allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz sagen, wo man dich außerhalb des Podcasts verfolgen und lesen kann?
Genau, ihr könnt gerne auch nachschauen, was ich twitter oder fabriziere auf unter @mediahore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und wie gesagt, also Andrea und ich haben da ja ein bisschen was über Loop auch gemacht. Aber da sind natürlich auch ganz viele andere Serieninhalte drin. Und natürlich, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber auch ein paar Games finden da statt. Denn momentan ist ja auch eine große Zeit von Games angebrochen. Das ist so ein bisschen mein anderes, sag ich mal, Hobby, wenn Serien nicht daran dran sind oder Filme. Also schaut gerne vorbei. Media Whore. Danke.
Ja, eigentlich wollte ich mit dir, Hanna, jetzt hier im Podcast auch noch ungefähr eine Stunde über Spiele reden, aber ich habe vorhin gerade auf die Uhr geguckt und wir haben jetzt schon so hart überzogen. Vielleicht machen wir das einfach dann beim nächsten Crossover, würde ich jetzt einfach mal so in die Runde werfen. Jenny, wo kann man dich denn lesen?
Also ich bin bei Twitter als Gafferline unterwegs mit Doppel-F und ansonsten bei Moviepiloten natürlich als Jenny Ecke, /TheGaffer und ja, Andrea, wo bist du?
Mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger. Also ja, ganz langweilig einfach mein Name, so heiße ich. Und bei Moviepilot natürlich auch unter dem Namen beziehungsweise meinem Nickname Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Da bin ich damals einfach meinem Herzen gefolgt bei der Anmeldung. Ja, dann sage ich danke an euch beiden. Ich finde, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und verabschiede mich von den Leuten, die uns zugehört haben. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ja, hi, liebe Junkies. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr diese riesige Kooperation euch angehört habt. Wir werden auch nochmal in die Shownotes die ganzen Serien, die erwähnten Filme und alles Mögliche reintun. Und wenn ihr auch noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt doch gerne an podcast@serienjunkies.de oder natürlich schaut auch auf serienjunkies.de in den Artikel, wo auch noch verschiedene Kommentare drunter sind und eben weitere Informationen natürlich. Und hört in die anderen Folgen, die wir produziert haben für euch, sei es The Walking Dead oder auch das Starsplay-Interview zum Beispiel mit Jeffrey Hirsch und natürlich viele andere Podcasts. Und bleibt natürlich gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.